ein Glas. So, herzlich willkommen im neuen Jahr. Das war Prinz zur Lippe, Weißburgunder. Sagst du noch mal mehr? Brut.
Brut. Der Nachfolger des legendären Pinot Blanc. Und wie wir im letzten Podcast schon festgestellt haben, aus Pinot Blanc wird Weißburgunder. Und damit bricht die komplette Argumentationskette, warum, wieso, weshalb man französische Namen nimmt, die dann im Speziellen hier in der Region doch wieder die wenigsten verstehen. Und man kommt dann doch wieder zu den deutschen Rebsortenbezeichnungen zurück. Weißer Burgunder, ein Sekt in der traditionellen Flaschengärung, Geschmacksrichtung Brü, wie der Sachse so schön sagt. Brü, Tütü, la Brü.
Sachsen ist alles Brühe, oder?
Genau.
Gut, hat er einen Jahrgang oder ist der so, dass man ihn nur
riechen
könnte?
Ist ein geahnter Jahrgang.
Geahnt ist es welcher?
Ich würde sagen, es ist ein Verschnitt aus verschiedenen Jahrgängen, 18, 19 vor allen Dingen.
Jahrgangsgefühlter Jahrgangs, ich weiß nicht was.
Genau. Warte mal, wir machen jetzt mal passend zur Zeit kryptische Lesungen. Dorfanger 19, es muss ein 19er sein, das ist die Adresse.
Oh ja,
gut. Aber hier merke ich aber auch kein Muster irgendwie.
Also eine sehr feine Perlage.
Genau. Wie einer unserer Sturmgäste sagen würde, eine feine Perlage.
Und unter dem Rasterelektronenmikroskop klar erkennbar. Wir trinken ausnahmsweise tatsächlich aus Champagnergläsern und nicht aus den bei uns üblichen Senfgläsern.
Genau. So. Wir können ja schon mal kurz in Erinnerung schwelgen. Letztes Jahr.
Nein, vergangenes Jahr.
Genau.
Ich bin der auf Korinthen kackt. Weil wenn es das letzte Jahr gewesen wäre.
Ende vergangenen Jahres haben wir mal einen kleinen Test gemacht. Und zwar haben wir den momentan so allseits beliebten Pappbecher gegen den ganz stark im Trend seienden Plastebecher und den von mir so bevorzugten Zahnputzbecher antreten lassen. Und man kann es kaum glauben, gewonnen hat tatsächlich an diesem Abend, es war eine Weißburgunder Spätlese 2017 von Proschwitz mit schön Restsüße, der Pappbecher. Den empfanden wir alle als am Original am nächsten dran seiend. Wobei natürlich die Trinkfreudigkeit im Zahnputzbecher am höchsten war. Dazu gab es
bei Gräfes Wein und Fein mir gegenüber mit 4,80 Meter Abstand Matthias Gräfe. Zwischen uns drei Flaschen. Also zusammen sind wir fünf Flaschen. Die erste...
Drei volle, zwei leere.
Das ändern wir 3-2. Die erste aus Rheinhessen von Dr. Eva Vollmer.
Eva.
Eine Scheurebe aus dem Jahr 2015, die hier steht, weil es wohl Kunden gibt, die immer sagen, also im vergangenen Jahr haben die gesagt, 5 Jahre kann man das noch trinken. In diesem Jahr sagen sie dann, 6 Jahre kann man das noch trinken. Das werden wir testen. Und wir wissen nicht, wie der Test ausgeht, weil die Flasche noch zu ist. Daneben auch Rheinhessen mit dem Ortler obendrauf, VDP Gutswein, Wagner Stempel, ein Silvaner 2016. Also
ein Tick jünger.
Ein Tick jünger, aber nur ungefähr ein Jahr. Und dann der Wein mit dem wahrscheinlich schönsten Namen, den wir heute kriegen konnten. Ein Pfarrer seiner. Ein, habe ich bestimmt falsch prononciert, weil es ist ein fränkischer Wein und fränkisch kann ich nicht. Ein Weißwein im Holzfass gereift, auch ein VDP-Weingut, rot. Und während ich noch vor mich hinrede, hat Matthias beschlossen, dass wir die Reihenfolge ändern. Nun gut, machen wir das.
Wie immer intuitiv.
Wir trinken nachher gerne nochmal rückwärts und dann werden wir sehen, ob die Intuition richtig war. Alle drei Weine können keinen Kork, sondern höchstens Schraub haben. der Weisi der schönen Sitte folgen, zugeschraubt zu sein. Wir hatten im Vorfeld, damit wir nicht ganz so trocken reden, schon einen sehr guten deutschen Winzersekt probiert. Und das könnte sein, dass der Kork gehabt hat. Wir sind uns bis jetzt noch nicht ganz einig. Es ist ein Grenzgänger. Wir sagen jetzt nicht, welcher das ist. Ein Grenzgänger. Gut, eingeschenkt ist. Matthias hat wie immer sich mehr eingeschenkt.
Du wolltest mich mit dem Sekt aus der Reserve locken.
Nein, würde ich nie tun. Ich bin Jahrgang 51.
Ja, was soll ich sagen? Manche sind ja auch 52 geboren.
Ja. Also wir haben jetzt im Glas den Silvaner. Ach, die für mich am meisten unterschätzte Traube. Ich mag Silvaner wie kaum was anderes. Alle sagen, ich sei Riesling-Trinker, aber...
Das Schöne an der Sache ist ja, wie immer, lauwarm aus dem Regal. Sofern man das bei winterlichen Temperaturen um den Gefrierpunkt herum behaupten kann. Im Lockdown mittelheavy. Also wir haben auch die Heizleistung schon immens runtergefahren. Und ja, schönes Beispiel für auch im klassischen Sinne ungekühlt kann es Spaß machen.
Unbedingt, weil ich habe fast den Eindruck, der hat die richtige Temperatur mit gefühlten 18, 16, 17.
Das hatten wir ja schon mal beim Tesh-Flight letztes Jahr, wo wir den 12er Königsschild aus dem Regal geholt haben. Kann man vielleicht generell so sagen, ne, die jungspritzigen Weine, sicherlich auch in Abhängigkeit der Außentemperatur, also sommerliche Temperaturen folgend gekühlt, da sind schon die angestrebten 7 Grad empfehlenswert. Manchmal ist es sogar hilfreich, noch weniger zu haben. Aber gerade wenn es so um die gereiften oder leicht gereiften Weine geht, wir haben jetzt Jahrgang 16. 16 war eher ein normales Weinjahr. Und wir haben eine Rebsorte, die, ja, wie man auch so schön sagen könnte heute, im Altern fehlerverzeihend ist. Ein Silvaner, der kann so leicht birnige Töne haben, wenn er reifer wird. Der kann aber wie hier auch im Glas spürbar eine schöne, knackige, kräutrige Art haben. Vielleicht zum Hintergrund der ganzen Aufnahme heute. Inventur gezwungen und auf der anderen Seite Interessen geprägt, gehen wir durchs Regal. Wir sind ein Fachhandelsgeschäft. Zu uns kommen Leute, die konkret Empfehlungen möchten und suchen und wollen. Und wir sind hier in Radebeul. Die Frage ist, wer kommt in Radebeul auf der Hauptstraße rein und sagt, boah, ich suche Wagner Stempel 2016er Silvaner. Die Wahrscheinlichkeit ist schon hart gegen null. Das heißt, uns muss dieser Wein irgendwann mal so sehr gefallen haben, dass wir ihn ins Regal gestellt haben. Und wo wir ihn dort vor Ort probiert haben, erschien er uns auch so, dass er ein Lagerpotenzial hat, dass er in dem Segment, wo er spielt, wir reden hier vom Gutswein, also sozusagen von der Einsteigerebene im VDP, ein wunderschöner, knackiger, trockener, nicht so schwerer Wein.
Dem ich durchaus noch mindestens ein, zwei Jährchen geben würde.
Ja, kein Fehlton, nix. Also es ist ein Schrauber, was der Uli schon erwähnt hat. Wir haben also keinen Kork, sondern Schraub. Unbedingt einer der Vorteile des Delvin-Verschlusses, dass Weine, übertrieben ausgedrückt, hermetisch eingeschlossen sind in der Flasche. Das heißt, man merkt, und das ist jetzt die Grundvoraussetzung, und es ist vielleicht auch ein schönes Beispiel, um mal zu erklären, warum es in Sachsen oft so schwierig ist. Wenn der Wein das Potenzial hat, aus dem Weinberg mit der bestmöglichen Reife und Qualität zum richtigen Zeitpunkt gelesen und dann bildhaft in dieser Flasche eingesperrt ist, hat er auch kaum die Chance, großartig zu altern, Fehltöne oder andere Dinge, Alterstöne zu entwickeln. Also ich finde, wir haben hier einen so eher schon an Steinobst erinnernden Wein, diese herbe, trockene Note.
Wie immer meine Frage, was würdest du dazu kochen?
Also hier bin ich, essen? Hier wäre ich definitiv bei Fisch. Ja. Passt jetzt zur Saison der Wanderer, Skrei. Schönes, festes, weißes Fischfilet. Ich kann mir hier natürlich eine klassische Brotzeit, also wirklich auch mal mit einer klassischen Wurst, mit einer leicht gerauchten Wurst, wunderbar vorstellen dazu. Mhm. Ja, der braucht schon ein bisschen was. Oder mal ein absoluter Klassiker, jetzt vor kurzem erst wieder rausgeholt, ein klassisches Bratenbrot mit Schweinerücken.
Beste Essen.
Ja, genau, ein bisschen Brühe oben drüber, nicht diese Mayo-Nummer mit Dosen-Champignons, sondern einfach ein bisschen Brühe, ein bisschen Wurzelgemüse. Und das oben drüber gelegt, kriegst du eigentlich kein Essen. Musik.
Schade, dass wir weiter trinken müssen. So, wir sind jetzt beim zweiten Glas. Wir haben noch eine Trinkhilfe bekommen.
Ja. Früher hieß das Gast, heute heißt es Trinkhilfe.
Gäste dürfen wir gerade nicht haben. Und da kam die steile These auf, der schmeckt wie Riesling.
Riecht wie Riesling.
Und schmeckt wie...
Ja, wie ein gereifter Silvan.
Sehr schön.
Etikettentrinker.
Da staunt der Morgenpostleser. Da staunt er. Ja, das Spannende ist ja tatsächlich dieses Säuregerüst, was der Wein hat. Und da könnte man schon auch im ersten Probierschlückchen diese grüne, fast ein bisschen harte Säure mitbekommen, was dem Wein aus meiner Sicht ein schönes Gerüst gibt, eine schöne Länge gibt, eine Frische gibt, aber eben auch, wie vorhin schon angesprochen, nicht zwingend selbstverzeihend ist. Man braucht was zu essen auf die Dauer des Abends. Die Wagner Stempels sind eigentlich Riesling-Spezialisten, aber Rheinhessen-Silvaner ist auf der anderen Seite aus meiner Sicht ein bisschen vergessen geratene Ikone. Es war Anfang der 90er Rheinhessen-Silvaner, Markenbildung, ein Inbegriff für Qualität. Ich kenne auch Weingüter, die sich nur auf Silvaner spezialisiert haben. Teilweise dann noch altdeutsche Schriftarten, bewusst mit Y geschrieben, Silvaner. Da gibt es schon große Sachen in Rheinhessen.
Im Mai sagt man ja immer, Silvaner sei der ideale Spargelwein. Auch, aber dieser gar nicht so, finde ich.
Nee.
Also da müsste man schon gebratenen Spargel...
Ja, ich wollte sagen, musst du Brataromen haben, ein bisschen was Karamellisiertes so, drin.
Das sind dann oft die... Ja. Ich mag ja die Genossenschaften im Prinzip sehr gerne, wenn sie gut sind. Die müssen ja mit sowas werben, damit sie ihre großen Mengen von Flaschen dann auch loswerden. Und dann muss es plakativ sein und das ist dann der... Spargelwein und das ist der Grillwein und das ist der Schlag-mich-tot-Wein.
Ja.
Aber dieses ist ein Silvaner, den ich definitiv nicht zum Spargel trinken würde.
Ja, wir kommen aus der Mitte Rheinhessens.
Ich ziehe die nächste Flasche auf, sagte man früher. Ich drehe mir ein.
Der sogenannte Drehrollverschluss. Aus der Mitte Rheinhessens kommen wir an die Peripherie.
Eva Vollmer, die wurde vor 2-3 Jahren ziemlich gehypt, nahezu rumgereicht. Seitdem habe ich nicht mehr viel davon gehört. Liegt das an mir oder geht dir das ähnlich?
Bedingt. Sie ist auch natürlich gut bedient. Familienweingut, Kinder, neue Vinothek, Hofausbau. Dann große Bekanntheit durch Wein weiblich, Stuart Pigott's Film über die weinmachenden Frauen. In dem Fall ist sie ein Beispiel, neben Theresa Breuer zum Beispiel. Und ich würde sagen, einfach im normalen Leben angekommen, Alltag.
Was ja nicht das Schlechteste ist.
Ja.
Also gehypte Leute sind mir fast immer suspekt. Und wenn die dann bei gleicher Qualität nicht in der Bedeutungslosigkeit, sondern in der machbaren, guten Arbeit verschwinden, soll mir das sehr recht sein.
Absolut.
Auf dem Etikett steht ein Zitat. Wir feiern 100 Jahre Scheu. Die Marilyn Monroe unter den Rebsorten verschenkt sich selbst. Wilde Exotik in Flaschen verpackt. Das klingt mir nun wiederum stark nach, würde ich so nicht kaufen, weil die Marilyn Monroe unter den Rebsorten, das würde ich mal hinterfragen.
Tja, ist die hebt bei Luft das Röckchen.
Ich habe freiwillig 10 Euro in die Schofi-Kasse gezahlt, die wir am Ende des Jahres zugunsten notleidender Trinker,
genau.
Also für uns selbst.
4 Pfoten e.V.
Ja, das ist stark angequirlter Scheiße, Entschuldigung, die Marilyn Monroe unter den Rebsorten.
Dafür hat sie aber einen Preis bekommen, einen Marketingpreis für ihre Etikettengestaltung. So ist es eben, ne? Da kommt hier ein bisschen der Journalist durch.
Nee, natürlich zeichnen Marketingleute gerne aus, was die Kollegen selbst gemacht haben. Ich erinnere gerade an das, was Chemnitz widerfahren ist, wo man sagt, ihr habt es verdient, Kulturhauptstadt zu werden.
Absolut.
Aber das Verfahren war komisch. Das Verfahren zur Krönung von irgendwelchen Etiketten wird sehr wahrscheinlich sehr ähnlich sein. Also mir gefällt der Spruch auf dem Etikett nicht, weil erstens weiß ich nicht, ob die Scheurebe, die Marilyn Monroe unter den Rebsorten ist, und zweitens, ob Marilyn Monroe sich verschenkt, sich selbst. Das finde ich frauenverachtend. Dafür auch noch einen Preis zu bekommen, würde ich ablehnen. Ich probiere mal, ich habe noch nicht probiert.
Ja, ich würde auch noch mal drüber nachtrinken.
Also die wilde Exotik, die hier in der Flasche sein soll, rieche ich schon mal nicht.
Tja, das ist eben die wilde Exotik, nicht die plakative Exotik. Also wir haben definitiv einen deutlich gereifteren Wein jetzt,
ja.
15. Aber aus meiner Sicht auch mit wesentlich mehr Substanz. Und dann kommt diese schöne gereifte Scheurebe hin raus. Wir kennen Scheurebe eben immer nur dieses, ja, ich tue mich jetzt auch schwer mit der Exotik. Normalerweise ist eine Scheurebe so eine auch schwarze Johannisbeernummer. Es muss nicht immer nur Mango oder Passionsfrucht sein. Also Substanz hat der Wein auf jeden Fall nach hinten raus. Er hat eine schöne, eindeutig zu schmeckende Honignote.
Ja.
Ist dadurch speziell. Da fällt mir aber sofort alles, klingt jetzt negativ, Fehlerverzeihende ein, asiatische Küche. Diese süß-scharfe, erdnussige Nummer oder die indische Nummer, wo man pürierte Linsen durch die Stärke und so weiter, die sich da in den Gerichten wiederfindet. Und was spannend ist, es bleibt trotzdem am Gaumen eine schöne Frucht, eine schöne Säure hängen. Definitiv nicht frisch, nicht erfrischend.
Ja, je länger man nicht trinkt, desto besser wird er wirklich.
Also der Nachhall ist immens.
Es bleibt was im Gaumen, das ist richtig.
Sollte man vielleicht auch mal richtig gut lüften, den Wein. Aber es bleibt trotzdem ein bisschen das nussig, marzipanig, süße, süßliche, honige. So Blödsinn, der Honig. Honigartige Lindenblütenhonig mit einer leichten.
Ja, mit einem Hauch von Waldhonig.
Mhm. Die Linde am Wald.
Ich finde das mit der asiatischen Küche nicht in der Kategorie verzeihend, sondern schön, weil gerade wenn man Gerichte so zubereitet, dass sie einen asiatischen Touch mit drin haben und nicht auf seinen Wein verzichten möchte, dann ist es doch schön, wenn man dann was hat, was dazu passt.
Ja, hier musst du aber schon ein bisschen kreativer sein. Hier brauchst du auf jeden Fall Bambus, hier brauchst du Erdnüsse, hier brauchst du Sprossen. Hier kannst du nicht bloß ein bisschen Curry anfeuern, wie die meisten so machen.
Curry ist nicht wirklich asiatisch.
Na, so im Sinne von diese Süß-Scharf-Nummer, das ist es nicht. Hier brauchst du ein bisschen Würze. Also gerade so mit den Wasserkastanien oder Bambus, das kann ich mir richtig gut vorstellen dazu. Was so ein bisschen was Nussiges bringt. Auf jeden Fall Gemüse, auch Koriander, sehr verzeihend.
Ja, oh.
Ne, toll, bringt auch eine gewisse Frische rein.
Koriander ist ja für mich eins der verkanntesten Kräuter, weil viele sagen...
Ich nehme keine Blattpetersilie.
Ja, das sind die Optiker, aber die anderen sagen, ich mag keine Katzenpisse.
Genau, Cat Pee.
Woran es ja durchaus erinnern kann, aber ich werde ja nicht müde zu schwärmen von den Urlauben an der Algarve, als wir noch durften. Und bei so vielen Gerichten, wo ich überhaupt nicht damit gerechnet habe, waren kleine Korianderblätter drüber und gaben dem einen Hauch von, boah, so ein Meeresgetier beispielsweise, wo ich dachte, nee, das brauchst du doch jetzt nicht. Aber wunderbar.
Der wird besser mit der Luft.
Lassen die noch mal ein bisschen stehen. Rot, Pfarrer seiner und Don Camillo auf dem Etikett. ein echt italienischer Wein. Also, ein Grund, diese alten Filme sich noch mal anzugucken. Das VDP Weingut Rot ist ein weißer Fleck auf meiner Weinwissenslandschaft. Es ist ein weißer Fleck, ein großer schwarzer Fleck auf der Weinunwissenheitsskala. Kannst du so aus Ustelamengen was dazu sagen?
Ja,
ne? Franken, ja, das steht auf dem Etikett.
Na gut, ist ja die Frage, welches Franken, ne? So Mainfranken, Tauberfranken.
Tauberfranken ist Baden, hier steht ja. Franken drauf. Also
na, sehr Mainfranken. Gut. Ja, Mainfranken. Nein, ist es nicht, das ist Steigerwald. Unterfranken, das ist richtig Unterfranken. Zwischen Kastell und Ebhofen gibt es kaum Diskussionsbedarf. Das ist Unterfranken und nicht Mittelfranken.
Okay.
Die Ich sage immer scherzhaft, die nächste ernstzunehmende Weinregion außerhalb Sachsens. Wir haben eine immens hohe Dichte aus diesem strengen Kontinentalklima, folgend trocken, heiß, so ist es ja bei uns in der Regel auch. Wir haben eine Leitsorte Silvaner. Wir haben Böden, die in der Richtung natürlich viel bringen, vor allen Dingen Keuperböden, kalkige Böden, Buntsandstein, Muschelkalk, das ist perfekt für diese Rebsorten unter anderem. Und wir haben natürlich ein sehr traditionelles Gebiet und wir haben eine sehr aktive junge Winzerszene. Gerhard Roth ist mir deshalb gut bekannt, weil ich viele Jahre mit ihm im Rahmen der Hoflößnitz zusammenarbeiten durfte. Beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit ökologischem Weinbau. Seine Tochter Nicole führt den Betrieb heute. Und da war schon immer so dieses Credo Tradition und Moderne. Das ist jetzt also.
Er hält das aber etikettenmäßig sehr bedeckt. Es sind zwei Logos hinten drauf, Naturland und das Biosiegel.
Genau, das EU-Biosiegel.
Das im Übrigen bei der Eva Vollmer, glaube ich, auch drauf war. Ne?
Jawohl. Zeigt damit auch den Trend. Der beschäftigt sich aber seit Jahrzehnten damit. Das ist das Spannende. Und das war ja auch die Idee, das für die Hoflößnitz umzusetzen. Und die Situation des Weingutes, das ist ein Familienbetrieb, der im Sinne auch des Naturland-Logos die Nachhaltigkeit auf der Agenda hat. Und das eben seit, kann man schon sagen, 30, 40 Jahren. Wiesenbronn zwischen Kastell und Rödelsee gelegen. Da ist es schon relativ ausbalanciert von den klimatischen Bedingungen, von den Böden. Und die haben sich eben natürlich auf der anderen Seite auch noch das Thema Rotwein auf die Agenda geschrieben. Gerhard Roth oder Nicole und Gerhard Roth räumen da regelmäßig auch ab, sind immer weit vorn dabei. Klassische Pinot Noirs, wie auch andere Rebsorten, Blaufränkisch zum Beispiel, Cuvées. Aber einen sehr talentierten Kellermeister, also Vater und Tochter sind aktiv im Geschäft dabei. Andreas Hopfengart, haben wir kennengelernt in der Vinothek in Sommerhausen für die jungen Wilden. In besonders guten Jahren macht er ein Hotstone Day, also ein Silvaner, und Hotstone Night, ein Pinot Noir. Und wenn es den Ansprüchen nicht genügt, dann ist es eben der Cool Andy, Andreas Hopfengart. Und der ist dort im Hause Kellermeister, also das ist schon viel Talent. Und das ist eben in Franken immer das Spannende unter dieser rustikalen, fast schon biedergut bürgerlichen Deckhaube. Also es hat so was ländlich-dörfliches alles. Mhm. Man hat sofort das Gefühl, überall willkommen zu sein. Es ist eine gewisse Rustikalität und trotzdem auf ganz hohem Niveau. Und diese Bodenständigkeit, so auch im Ort. Ne? Es gibt einen Krämerladen, es gibt eine Bank, es gibt einen Kindergarten, es gibt dies, es gibt das. Also diese Verwurzelung und dieses Wertschöpfungskette schaffen im Ort ist da ganz tief drin. Ja, und vom Namen her, finde ich, hätte es besser nicht sein können. Ich meine jetzt Don Camillo und Pepone. Wir vergessen immer, Italien war auch mal kurz vorm Kommunismus.
Nur die Wahl. Die hatten ihre ganz eigene Lesart.
Die hatten ihre eigene Lesart, genau. Ja. Hauptsache Rotwein. Nee, und das Spannende ist, der Pfarrer.
Moment, das muss man jetzt. Du hast das jetzt ohne H gesprochen.
Ne? Genau, genau. Der Pfarrer hat immer die besten Weine getrunken.
Natürlich.
Er hatte keinen Bock, in der Messe irgendwelchen Mist zu trinken. Und das finde ich hier sehr schön visualisiert. Ja, und das lassen wir uns mal probieren, bevor ich was dazu sage. Ja. Bin mal gespannt, was du dazu sagst. Weil die Farbe an sich, wir reden jetzt hier schon von Goldgelb. Ja, das ist schon sehr satt.
Was ich bislang verschwiegen habe, hinten steht drauf, also erst ein Jahrgang 2016, das haben wir in der Anmoderation schon geklärt, aber hier steht drauf, es ist ein ganz normaler Weißwein, trocken, aber im Holzfass gereift. Und obwohl der VDP Adler oben seine Schwingen züchtig, schüchtern, nicht schwingt. Das sieht man nichts dergleichen, was auf VDP schließen lässt. Es ist ein deutscher Qualitätswein und unten steht deutsche Landwirtschaft. Kein Gutswein, kein Ortswein und sowieso nichts drüber. Und trotzdem VDP. Geht das überhaupt? Dürfen die das?
Na klar. Ist ja das, was sie dürfen, schreiben sie ja gerade noch drauf, was so geht. Irgendwie muss man es ja verklausulieren. Es ist natürlich wieder alles, was nicht geht. Ne? Müller-Thurgau, Rivaner. Aus dem Holzfass, teilweise im Betonei, spontan vergoren. Also hier ist alles experimentell. Deswegen finde ich es mit dem Don Camillo auch sehr schön. Mhm. Man könnte es der Kirche hier fast mal wünschen, experimentell zu sein.
Och, die sind sehr experimentell, wenn du genau weißt, was da alles passiert ist.
Genau. Aus einem Brötchen, da macht er zwei und so weiter. Das finde ich schon super umgesetzt. Und auf der anderen Seite zeigst du, wie schizophren das ist. Sich dann als deutsche Landwirtschaft zu verklausulieren, weil man hier eben nicht VDP-konform in der Gutswein, Ortswein, erste Lage, große Lage oder großes Gewächskategorie arbeitet. Es ist ein Experiment. Und ja, der Wein ist extrem anspruchsvoll, absolut nicht alltagstauglich. Hier sind wir schon bei ja dieser nussig-holzigen Art, die solche Weine haben, aber auf jeden Fall nicht gealtert, nicht oxidativ, nicht.
Nee, gar nicht.
Also auch wieder, hier finde ich den Schraubverschluss extrem vorteilhaft. Der hat dem Wein die vorhandene Frische gehalten. Das muss man sich erstmal überlegen. Ne? Bei Müller-Thurgau und Silvaner, wo soll da, bei Riesling sprechen wir von Säure als Beispiel. Ne, das ist ja bei diesen Rebsorten nicht da. Und ich finde ihn fast noch schöner als am Anfang. Da war er mir fast ein bisschen zu sprittig. Wir reden hier von 12%. Das ist nicht viel Alkohol, aber er hat Wucht auf jeden Fall. Mhm. Das kommt wiederum auch vom Holz, keine Frage.
Das aber nicht dominant ist. Also es ist nicht so, dass man jetzt
gut sagt,
das ist Milli Vanilli oder so. Sondern
nee, überhaupt nicht. Null Milli Vanilli. Also.
Sehr schön.
Ja, und hier haben wir schon natürlich klar kräftiges Fleisch, geschmort. Hier brauchst du auf jeden Fall was dagegen. Ne? Aber erinnere dich mal an unser Pfifferlingsessen, wo wir die Pasta mit Pfifferling hatten. Und wenn man dort noch so eine leichte Speckigkeit mit reinbringt, da brauchst du schon so einen Wein, wo du sagst, hey, ich habe ja nur Pfifferlinge in Rahmen mit ein bisschen angerösteten Speck, da brauchst du so einen kräftigen Wein. Dieser Rahmen belegt den ganzen Mundraum und das wird so ein punktueller Erfolg sein. Das ist nichts für abends zum Fernsehen. Guckt überhaupt noch jemand Fernsehen?
Man braucht ja abends kein Fernsehen, wenn man Pfifferlinge und diesen Wein hat.
Stimmt.
Wann kannst du wieder Pfifferlinge?
Halb sieben.
Ja, dann kommen wir.